Deutschlandfunk. Der Tag.
Moment. Bevor es hier losgeht, muss ich mal kurz meinen Aluhut aufsetzen, um mich so ein bisschen einzugrooven für die Episode heute. Und dann brauche ich auch noch die richtige Musik. Ja, so wird's gehen. Die Mondlandung war ein Fake. 9/11 inszeniert und Obama ist natürlich in Wahrheit irgendwo in Afrika geboren. Vielleicht ist er auch ein Reptil oder ein Außerirdischer wie Angela Merkel, die die Deutschen mit Chemtrails vergiften will. In einer Bundesrepublik, die es eigentlich gar nicht gibt. Zumindest sind die Politikerinnen, die hier das Sagen haben, gesteuert von bösen Mächten. Kann man sich jetzt drüber schlapplachen? Mache ich auch ein bisschen klar. Und ist jetzt vielleicht auch sehr tief gekramt in der Kiste der Verschwörungstheorien. Aber Fakt ist, es gibt in Deutschland ziemlich viele Menschen, die an abstruse Thesen wie diese glauben. Steht jetzt schwarz auf weiß in der neuen Mitte-Studie. Zusammen mit gruseligen Fakten zu rechtsextremen Einstellungen übrigens. Hängt das eigentlich zusammen? Oder warum gibt's so viele Aluhutträger in Deutschland? Und wie werden Innenstädte endlich leiser, die Luft sauberer und der Verkehr weniger? Geht das nicht, ohne dass es im Portemonnaie richtig wehtut, beziehungsweise hilft das überhaupt? Der Tag am 25. April 2019 mit Sarah Zerback. Schönen guten Tag aus der Kölner City. Der goldene Aluhut geht an. Deutschland. Fast die Hälfte der Deutschen glaubt, dass geheime Organisationen die Politik beeinflussen. So steht's in der neuesten Ausgabe der sogenannten Mitte-Studie. Das ist eine Umfrage, die die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung alle 2 Jahre in Auftrag gibt. Und dieses Mal geht's da eben zum ersten Mal nicht nur um Populismus, Extremismus und Menschenfeindlichkeit, sondern auch um Verschwörungstheorien. Ja, da brauche ich jetzt einen Profi. Michael Butter zum Beispiel. Er ist Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Uni Tübingen und beschäftigt sich seit Jahren beruflich mit Verschwörungstheorien. Hallo.
Hallo, guten Tag.
So, jetzt steht da also, fast jeder zweite Deutsche glaubt, dass Politiker in irgendeiner Form ja quasi Marionetten sind. Dass es da so ein Potenzial gibt, das ist ja wahrscheinlich für Sie als Experte da gar nicht so neu. Aber das klingt jetzt schon ziemlich viel. In Ihren Ohren auch?
Das klingt sehr viel. Ich war auch überrascht, als ich das gelesen habe. Ich denke aber, dass aus 2 Gründen das Ganze ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Zum einen ist es so, dass historisch die Zahl derjenigen, die an Verschwörungstheorien glauben, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern der westlichen Welt, immer noch deutlich niedriger ist, als sie das vor 100 oder vor 200 Jahren war. Also hätten sie diese Studie 1919 oder 1819 durchgeführt, wären sie auf weit größere Zustimmungsraten gekommen. Insofern stehen wir da noch ganz gut da. Und zum anderen ist es, glaube ich, so, dass die Studie eher so eine Art Tendenz zum Verschwörungsglauben abfragt, als den Glauben an konkrete Verschwörungstheorien, weil das mit diesen dunklen Mächten, das ist ja doch relativ vage formuliert. Ich glaube, wenn man da präziser formulieren würde, steuert diese oder diese Gruppe im Geheimen die Geschicke der Regierung oder Deutschlands oder der Welt oder so weiter, dann würden die Zustimmungsraten deutlich nach unten gehen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Zahl, die uns allen zu denken geben sollte, dass doch bei so vielen Menschen zumindest die Tendenz zum Glauben an Verschwörungstheorien besteht.
Aber verstehe, da ist also, es wird sehr gefühlig gefragt und dann wird auch entsprechend gefühlig geantwortet.
Es ist ein Problem vieler dieser quantitativen Erhebungen zu Verschwörungstheorien, die sehr, sehr wichtig sind. Ich bin natürlich ein qualitativ arbeitender Forscher, nehme aber die quantitative Forschung wahr und auch sehr, sehr ernst und versuche, die auch immer einzubinden. Aber mein Problem mit diesen Umfragen ist sehr oft, dass letztendlich dann als Verschwörungstheorie Glaube etwas verkauft wird, was vielleicht gar nicht so genau abgefragt wurde. Also es gibt eine amerikanische Studie, da wird dann zum Beispiel gefragt, die amerikanische Regierung hält Erkenntnisse über den 11. September 2001 zurück. Und wenn man da quasi mit Ja oder eher Ja antwortet, wird man in die Kategorie der Verschwörungstheoretiker eingeordnet. Und da würde ich sagen, jeder eigentlich normal intelligente Mensch müsste diese Frage mit Ja beantworten. Das heißt erstmal noch überhaupt nicht, dass man an eine Verschwörungstheorie glaubt. Das heißt, da fallen dann oft Sachen zusammen, die man besser auseinanderhalten sollte. Aber das ist halt ganz schwer, das dann in so groß angelegten empirischen Studien wirklich so zu machen.
Und qualitativ, um das auch nochmal aufgedröselt zu haben, heißt bei Ihnen eben, Sie führen dann einfach tiefen Interviews, lange Interviews und fragen nicht nur mit so einem kleinen Fragenbogen ab.
Ja, gar nicht mal so viele qualitative Interviews, aber eben im Grunde Analyse von Texten, die Verschwörungstheoretiker Beiträge verfassen, die Beobachtung der Kommunikation von Verschwörungstheoretikern über die sozialen Medien, wo man ja mittlerweile deren Facebook-Seiten, deren YouTube-Seiten verfolgen kann, sieht, wer da Kommentare postet, sieht, wie die auf Argumente eingehen, wie die untereinander vernetzt sind. Und dann kriegt man ja auch so einen Eindruck davon, welche Gruppen zum Beispiel eher empfänglich sind für Verschwörungstheorien, welche eher nicht so empfänglich dafür sind. Und das Interessante ist, dass die Studie diesen Eindruck, den die qualitative Forschung da gewonnen hat in den letzten Jahren, also zum großen Teil bestätigt.
Für wen sind die denn besonders attraktiv?
Also es war zum Beispiel ein großer Streitpunkt der Forschung immer wieder, ob Verschwörungstheorien eher Männer ansprechen oder eher Frauen ansprechen. Und die qualitativ arbeitenden Kolleginnen und Kollegen haben tendenziell immer eher gesagt, es sind eher Männer als Frauen. Die quantitativ arbeitenden Kolleginnen und Kollegen haben meistens gesagt, nee, unsere Daten geben das nicht her. Diese Studie gibt das jetzt her, weil sie ja, glaube ich, findet, dass also die Männer doch um 10 Prozentpunkte mehr empfänglich sind für Verschwörungstheorien als die Frauen im Schnitt. Und das ist auch der Eindruck den ich auch gewonnen habe.
Können Sie sich das erklären? Das hängt ja wahrscheinlich mit der Funktion zusammen, die so eine Verschwörungstheorie dann auch erfüllt.
Genau. Also Verschwörungstheorien, und das zeigt die Studie ja auch, sind besonders wichtig für Menschen, die sich Sorgen machen um den Zustand des Landes und ihre eigene Position, die sich also, ich sag mal, wirtschaftlich oder kulturell selbst abgehängt fühlen. Die müssen das gar nicht sein, aber sie fühlen sich bedroht oder haben das Gefühl, sie sind schon abgehängt worden. Oder sie haben das Gefühl, mir geht es vielleicht persönlich noch gut, aber das Land geht eigentlich vor die Hunde. Und das scheint ein Gefühl zu sein, das eher Männer haben als Frauen, weil vielleicht auch Vorstellungen von Männlichkeit traditionell eher an sowas wie eine Versorgerrolle, eine Beschützerrolle angebunden sind. Und wenn man das Gefühl hat, dieser Rolle kann man nicht mehr gerecht werden, dann steigt vielleicht auch die Empfänglichkeit für Verschwörungstheorien. Und das würde diesen Unterschied da zwischen den Geschlechtern erklären.
Und so ein bisschen vielleicht auch so eine Ego-Frage, so ich hab's aufgedeckt, ich bin hier der Einzige, der es irgendwie durchschaut.
Ich glaube, das ist auch noch eine ganz weitere wichtige Funktion, die in der Studie überhaupt nicht angesprochen wird, von der wir aber auch wissen, dass die für Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker vor allem ganz wichtig ist, insbesondere in Zeiten wie den unseren, wo es halt nicht oder noch wieder nicht normal ist, an Verschwörungstheorien zu glauben. Da hat das natürlich so was Besonderes, wenn man für sich in Anspruch nehmen kann, ich bin der verstanden hat, wie die Welt wirklich funktioniert. Ihr lauft blind durch die Gegend, aber ich bin aufgewacht, ich habe die Augen geöffnet. Das scheint auch etwas zu sein, was Männer eher anspricht als Frauen, um sich der Wichtigkeit der eigenen Identität zu versichern.
Und jetzt haben wir ja gerade festgestellt, das ist ja mit der Quantität so ein bisschen schwierig auch zu sagen. Aber was würden Sie denn aus Ihrer Erfahrung sagen, wie groß ist denn so der harte Kern in Deutschland, also wirklich der Hardcore-Aluhutträger?
Also es ist so, dass es eine Studie gibt vom Mainzer Institut für Publizistik, die ganz konkret nach spezifischen Verschwörungstheorien gefragt hat. Und da findet man dann zum Beispiel heraus, dass 17% der Deutschen glauben, dass wir niemals, also oder wir eh nicht, aber die Amerikaner niemals auf dem Mond gelandet sind, dass also die Mondlandung im Fernsehstudio inszeniert wurde. 17% der Deutschen glaubten damals laut dieser Studie, dass die Anschläge von 9/11 von der Bush-Regierung selbst inszeniert worden waren. Und 10% glaubten damals, dass die Flüchtlingskrise in Anführungszeichen wirklich bewusst inszeniert worden war von irgendwelchen dunklen Mächten im Hintergrund, um den großen Austausch vorzunehmen, also die europäische christliche Bevölkerung gegen eine muslimische Bevölkerung auszutauschen. Diese 10% sind mittlerweile sicherlich höher. Also ich würde schon auch vermuten, dass wir bei den meisten gängigen und mitunter auch doch sehr problematischen Verschwörungstheorien landen würden, so zwischen 10% und 25%. Das ist aber, wie gesagt, eine Vermutung, die eben durch diese Mainzer Studie einigermaßen bestätigt wird, und das sieht man, glaube ich, auch ganz gut an der neuen Mitte-Studie, die dann ja eine konkrete Frage stellt, nämlich nach dem Klimawandel. Also da sagt, Studien, die einen Klimawandel belegen, sind meist gefälscht. Dem stimmen teils oder eher und voll und ganz ja auch so 23-24% zu. Da wären wir also genauso bei dieser Zahl, die ich jetzt, glaube ich, auch für die anderen Verschwörungstheorien im Sinn hätte.
Und Ihre Beispiele zeigen ja da schon, das sind ja gar nicht mehr unbedingt, ich sage jetzt mal, harmlose Spinnereien, sondern da wird ja dann auch schon richtig Politik mitgemacht mit dieser Art von Theorien.
Natürlich, also es gibt natürlich ganz harmlose Verschwörungstheorien, über die man sich gar keine Sorgen machen muss, aber Verschwörungstheorien können natürlich, und das zeigt die Studie ja auch, indem sie den Zusammenhang zum Rechtspopulismus aufwirft und aufzeigt, zeigt, konkrete politische Auswirkungen haben. Entweder indem Leute halt sich dann komplett aus dem politischen System zurückziehen, nicht mehr an Wahlen teilnehmen, weil sie denken, die stecken eh alle unter einer Decke, bringt ja nichts. Oder sich dann eben den Bewegungen und Parteien anschließen und für die stimmen, die sich so als die wahre Alternative darstellen. Und gleichzeitig können Verschwörungstheorien natürlich auch durchaus zu Gewaltausübung führen. Wir hatten diesen Fall also eines Selbstverwalters, er wird manchmal Reichsbürger genannt, das war er eigentlich gar nicht, der bei Nürnberg ja vor, ich glaube, 2,5 Jahren einen Polizisten erschossen hat. Wir hatten das Attentat in Neuseeland vor ein paar Wochen, wir hatten das Attentat in Pittsburgh in den USA letztes Jahr und eine ganze Reihe von weiteren Anschlägen und Attentaten, wo diejenigen, die das durchgeführt haben, immer auch an Verschwörungstheorien geglaubt haben. Es ist dann schwer zu sagen, ob Verschwörungstheorien jetzt der entscheidende Faktor waren für die Radikalisierung oder ob die nicht aus anderen Gründen schon radikalisiert waren und dann kamen die Verschwörungstheorien dazu. Aber auf jeden Fall stellen wir da eine Korrelation fest, dass in manchen Fällen Gewaltausübung und Verschwörungstheorie eben auch Hand in Hand gehen.
Ja, ich bin da gerade auch schon bei Ihren Zahlen so kurz aufmerksam geworden. Also ist es vielleicht auch gar nicht unbedingt ein Zufall, dass ja, das sagt ja die Mitte-Studie auch, dass ja auch Populismus und auch das rechtsextreme Potenzial, dass das so ähnlich ist wie eben das, was Sie jetzt gerade bei Verschwörungstheoretikern beschreiben?
Also das ist sicherlich kein Zufall. Wir wissen, und das haben gute psychologische Studien schon lange gezeigt, dass im Grunde der Verschwörungsglaube, wenn man ihn korreliert mit politischen Überzeugungen, so eine klassische U-Form ergibt. Das heißt, der ist ganz hoch am linken Rand des politischen Spektrums und ganz hoch am rechten Rand des politischen Spektrums und dann in der Mitte bei den gemäßigteren politischen Positionen eher unten. Das heißt, wenn man dann die Punkte verbindet, kommt man auf so eine U, das man da zeichnen kann auf den Graphen. Das ist ganz, ganz klar. Also Extremismus und Verschwörungstheorie eben aufgrund des manichäischen Weltbildes, das Extremisten meistens haben, alles in Gut und Böse einzuteilen und so weiter und so fort, gehen Hand in Hand. Mit dem Populismus ist es ein bisschen komplizierter. Wir wissen, dass Verschwörungstheorien in populistischen Bewegungen sehr oft eine Rolle spielen, oft auch eine wichtige Rolle spielen. Wir wissen aber auch aus einer ganzen Reihe von Studien, dass beileibe nicht jeder, der bei populistischen Bewegungen mit auf die Straße geht oder für populistische Parteien stimmt, automatisch auch an Verschwörungstheorien glaubt. Es scheint aber so zu sein, dass populistische Bewegungen sehr gut darin sind, Verschwörungstheoretiker und Nicht-Verschwörungstheoretiker miteinander im Grunde zu verbinden in einer Praxis des Protestes, weil für diesen Protest macht das eigentlich keinen Unterschied, ob man denkt, Angela Merkel ist einfach nur unfähig oder sie ist korrupt und möchte sich bereichern oder sie ist Teil der großen Weltverschwörung. Man kann trotzdem alle 14 Tage in Dresden durch die Straßen marschieren und gegen die Islamisierung des Abendlandes protestieren und Merkel muss wegskandieren und ist sich in dieser Hinsicht einig, dass Merkel weg muss und ein Problem ist. Und warum sie weg muss, das bleibt dann oft unausgesprochen. Und insofern, nicht alle Mitglieder von populistischen Bewegungen sind Verschwörungstheoretiker, aber da ist der Anteil doch höher als zum Beispiel bei anderen politischen Parteien.
Hm. Da kommen wir natürlich dann zur Frage aller Fragen. Es klingt jetzt so, als würden da Fakten nicht unbedingt reichen, um dieses Phänomen dann zu entkräften, beziehungsweise um Verschwörungstheoretikern zu zeigen, dass das jetzt nicht so ist, wie sie sich ihre Welt da zusammenreimen.
Das ist ganz klar. Da gibt es sehr schöne Untersuchungen aus den USA, die genau zeigen, dass überzeugte Verschwörungstheoretiker noch stärker an ihre Verschwörungstheorien glauben, nachdem man sie mit schlüssigen Gegenbeweisen konfrontiert hat. Das heißt, mit Fakten kommt man nicht weiter, weil man mit diesen Fakten dann eben die Identität der Leute, für die Verschwörungstheorien so ungemein wichtig sind, extrem in Frage stellt und dann setzen entsprechende Abwehrmechanismen ein. Und daher ist es ganz, ganz schwer, an wirklich überzeugte Verschwörungstheoretiker ranzukommen. Es scheint so zu sein, dass es eher funktioniert, indem man ein Gegennarrativ aufmacht, also nicht mit den harten Fakten kommt, sondern wenn es zum Beispiel um Impfverschwörungstheorien geht, dann eine Geschichte erzählt eben von Kindern, die an Masern sterben, also über die emotionale Schiene zu kommen. Oder indem man eben, wenn man einfach quasi nur die Verschwörungstheorie entkräften möchte, jetzt nicht kommt und sagt, das ist eine Verschwörungstheorie und dann die Fakten aufzählt, die dagegen sprechen, sondern erstmal Fragen stellt und sagt, wie kommst du denn da drauf und wieso siehst du das so und wieso vertraust du dieser Quelle mehr als anderen und könnte das nicht auch so sein. Das ist aber natürlich ein langwieriger Prozess und das ist natürlich ein Prozess, den man auch mit Leuten, die vielleicht an eher unappetitliche Verschwörungstheorien glauben, die rassistisch sind, die antisemitisch sind, auch nicht unbedingt immer eingehen möchte.
Ja, wollte ich gerade fragen. Also sollte man überhaupt drauf eingehen oder sollte man sagen, ignorieren, bleibt mal schön in eurer Filterblase?
Das ist ist eine ganz, ganz schwere Frage und ich glaube, das muss man immer wieder individuell entscheiden, also für sich selbst, aber auch im Hinblick auf die Leute, mit denen man gerade zu tun hat. Aber ich glaube, jetzt so völlig ignorieren ist natürlich auch keine Lösung, weil dann wird diese Blase auch nur größer werden und natürlich bestätigt man dann diese Leute auch immer wieder, indem man sie eben nicht ernst nimmt, sich nicht mit ihnen auseinandersetzt, nicht auf sie zugeht. Das gibt denen natürlich dann noch viel mehr das Gefühl, dass sie abgehängt sind, dass sie keinen Einfluss haben, dass sie nicht ernst genommen werden.
In diesem Freund-Feind-Schema denken.
Genau, also das bestätigt sie in diesem binären Denken und von daher ist es ganz schwer, da rauszukommen, wirklich.
Können das denn, ich sage jetzt mal so Leute wie du und ich, oder das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil Sie sind ein Experte, ich bin eine Journalistin, aber also wer sollte das machen?
Wir beide wahrscheinlich auf jeden Fall nicht, weil wir beide natürlich eher als Teil der Verschwörung wahrgenommen werden. Sie als Teil der Lügenpresse und ich als Teil derjenigen, die den Leuten auch Sand in die Augen streuen. Das ist ganz, ganz schwierig. Also ich rede mittlerweile ganz oft mit Leuten, die zum Beispiel in der Sektenberatung tätig sind, weil da einfach Leute auflaufen, die Hilfe suchen, oft nicht gar nicht mal für sich, aber für ihre Verwandten. Also oft ist das was mittlerweile im familiären Kreis geführt wird, was auch im Bekanntenkreis geführt wird. Aber das ist natürlich auch wieder so eine Entscheidung, die man dann so für sich treffen muss. Und viele von uns haben verständlicherweise dann, glaube ich, mich eingeschlossen, die Tendenz, wenn man sowas im Freundeskreis hört, es dann vielleicht einfach zu ignorieren, als dann wirklich quasi das Gespräch darüber zu beginnen. Und vielleicht ist das nicht gut, denn letztendlich sind halt Verschwörungstheorien eine Sache, wo wir diese Fragmentierung von Gesellschaft, die vielleicht noch das viel, viel größere Problem ist, halt besonders gut beobachten können, weil die einen sorgen sich um Verschwörungen, die anderen sorgen sich über die fatalen Effekte von Verschwörungstheorien. Und wenn das aufeinander knallt, dann haben wir genau diese Situation, in der wir gerade sind.
Was würden Sie denn sagen jetzt gerade? Wir haben einen Monat vor den Europawahlen. Sehen Sie da Verschwörungstheorien im Umlauf? Wir reden ja auch viel über Desinformationskampagnen, die gezielt gestreut werden, um eben die Wahl zu beeinflussen. Sehen Sie da auch speziell Verschwörungstheorien im Umlauf, die da gezielt die Wahl beeinflussen könnten?
Also diese Versuche gibt es natürlich immer wieder. In Deutschland ist das jetzt gerade nicht so extrem, wie es vielleicht vor der letzten Bundestagswahl war, als natürlich die Flüchtlingsfrage noch viel größer war. Aber nur ein Beispiel, also in der Nacht, in der die Kathedrale von Notre Dame brannte, hat Alice Weidel einen Tweet rausgeschickt, in dem sie impliziert, dass doch diese Kirche angezündet wurde und dass doch sehr viele Kirchen, christliche Kirchen, angezündet worden sind in den letzten Monaten und im Grunde impliziert, dass doch vermutlich Muslime waren und dass einfach totgeschwiegen wird aus Gründen der politischen Korrektheit oder warum auch immer. Also diese Versuche gibt es in Deutschland auf jeden Fall und wir können nach Ungarn schauen, um das ganz massiv zu beobachten, wo Viktor Orban, der ja deshalb also auch Probleme bekommen hat mit den anderen Konservativen im Europäischen Parlament, massiv Stimmung macht, nicht nur gegen die EU und die EU quasi beschuldigt, Teil eines großen Komplottes zu sein, sondern eben auch mal wieder George Soros, den amerikanischen Milliardär, dem er unterstellt, an der Spitze dieses sogenannten großen Austausches und anderer Intrigen zu stehen. Und da wird dann der Antisemitismus, der viele Verschwörungstheorien informiert, ganz, ganz explizit. Das heißt also, mit Verschwörungstheorien wird natürlich auch konkret Politik gemacht und natürlich auch jetzt gerade wieder vor der Europawahl.
Puh, und gerade große Weltverschwörungen, da klingeln ja gerade als Deutscher irgendwo alle Alarmglocken. Da wissen wir ja nur, wie gefährlich das werden kann, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Und da merkt man aber halt zum Beispiel noch einen Unterschied auch zwischen verschiedenen Ländern. Es ist einfach so, dass in Deutschland, wie auch in großen anderen Teilen der westlichen Welt, Verschwörungstheorien lange Zeit normal waren, aber nach dem Zweiten Weltkrieg so einen Prozess der Stigmatisierung durchlaufen haben, der sich jetzt in den letzten Jahren nicht umgedreht hat, aber eben durch diese Fragmentierung der Gesellschaft so eine Situation entstanden ist, wo Verschwörungstheorien in einem Großteil der Öffentlichkeit immer noch stigmatisiert und verpönt sind, aber in einem kleinen Teil der Öffentlichkeit quasi wieder so Legitimation erfahren haben, wieder normales Wissen sind. In Ungarn dagegen, wie in anderen Teilen Osteuropas oder auch der arabischen Welt, hat dieser Prozess der Stigmatisierung in diesem Maße nie so stattgefunden, weshalb da die Medien, die Wissenschaft, aber eben auch etablierte Politiker so Verschwörungstheorien viel offensiver bedienen können, als das bei uns möglich wäre. Also bei uns ist aufgrund unserer Geschichte natürlich, sind antisemitische Verschwörungstheorien immer noch komplett verpönt, aber auch andere Verschwörungstheorien können eher nur so implizit geäußert werden, wenn es die großen politischen Entscheidungsträger sind, weil die wissen, dass sie sonst einen Teil ihrer Wählerschaft verprellen würden. Das gilt auch für die AfD, weshalb eben Frau Weidel das deutlich impliziter gemacht hat, als es Viktor Orban eben in Ungarn macht.
Und trotzdem, auch wenn wir da diese Stigmatisierung durchlaufen haben, schadet es ja nicht, aufmerksam zu bleiben. Auch das höre ich raus.
Ja,
ja. Herr Butter, vielen Dank für das Gespräch, war sehr interessant. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ich Ihnen auch. Ich danke Ihnen, ja?
Tschüss. Tschüss. Wer mit dem Auto reinfahren will in die Innenstadt, muss bezahlen. So simpel lässt sich das Prinzip City Maut erstmal auf den Punkt bringen. Und das soll nicht in erster Linie die Stadtkasse füllen, nein, sondern ist dazu gedacht, zu volle Innenstädte, die vor lauter Autos eben aus allen Nähten platzen, zu entlasten und sie damit insgesamt natürlich auch weniger schmutzig zu machen, weniger gesundheitsschädlich auch. Ist jetzt keine ganz neue Idee, auch bei uns in Deutschland nicht, wird jetzt aber wieder diskutiert, weil gibt's ja noch nicht. Und wieder ins Spiel gebracht hat's die Berliner Verkehrssenatorin, also diese Idee quasi wieder aus der Schublade geholt. Ramona Westhof ist Kollegin im Hauptstadtstudio. Ich sage einfach erstmal Hallo.
Hallo.
Gebietet die Höflichkeit, Ramona. Jetzt haben wir diese Idee, die wird gerade wieder wunderbar auch bundesweit diskutiert. Wie teuer soll denn das Ganze überhaupt werden? Fangen wir damit mal an. Was soll das kosten?
Das ist so die Sache, es wird irgendwie viel drüber gesprochen und es ist jetzt wieder ins Gespräch gebracht worden, aber es sind noch gar keine konkreten Forderungen damit verbunden.
Ach guck.
Also das, was die Verkehrssenatorin gefordert hat, ist, also die hat es noch nicht mal gefordert, sie hat gesagt, dass man kurz oder lang darüber diskutieren müssen wird. Und darauf aufbauen haben sich eben diese ganzen Gespräche und Expertinnen und Experteneinschätzungen aufgebaut.
Dabei sind wir noch gar nicht im Sommerloch. Interessant.
Ja. Das heißt, die Forderung ist erstmal so, wir werden irgendwann drüber reden müssen. Und wie das genau aussehen kann, darüber gibt es noch gar keine Forderungen. Und es muss erstmal überhaupt einen rechtlichen Rahmen dafür geben. Also das muss erstmal von der Bundesgesetzgebung geklärt werden, dass Städte damit experimentieren dürfen.
Naja, dann lässt sich so wahrscheinlich auch erklären, dass die Forderung vom Deutschen Städtetag, eben genau das zu tun, da so ein bisschen auf Eis liegt, ne? Weil das haben die ja schon vor geraumer Zeit gesagt, dass da mal ein bisschen in die Richtung gedacht werden soll.
Genau, also der Städtetag fordert das ja schon seit 2 Jahren, ungefähr 25.04.2017 gibt es da schon was zur Verbesserung der Luftqualität in den Städten. Und da wird eben auch von der Möglichkeit von Zufahrtsgebühren. Und selbst da steht nur drin, dass man damit irgendwie experimentieren will.
Mhm. Trotzdem nochmal die Frage. Also ich meine, es gibt es ja zum Beispiel schon in Städten wie London oder so. Da zahlt man dann so, ich weiß nicht, knapp 30 Euro, glaube ich. Das ist ja eine Stange Geld. Ne? Wer sich das jetzt nicht leisten kann, hat dann Pech gehabt. Oder wie ist das?
Das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt, der irgendwie öfter angebracht wird, dass es ziemlich unfair ist. Und diese 30 Euro in London, das ist auch relativ neu. Also eigentlich gibt es ja diese Congestion Charge, heißt das, also eine Verstopfungsgebühr. Die gibt es schon seit 2003, das sind so ungefähr 13 Euro am Tag, wenn man damit eben in diesen Innenstadtbereich fahren will. Und da kommt jetzt nochmal eine Umweltabgabe dazu. Also das ist zusammen eben 28 Euro ungefähr am Tag sind, wenn du mit einem alten Auto in die Stadt fährst. Das ist eben tatsächlich relativ teuer. Und wenn du da, also wenn du dir vorstellst, du fährst irgendwie mit einem relativ alten Auto, was man ja auch eher hat, wenn man nicht so viel Kohle hat, in die Innenstadt zum Arbeiten, das läppert sich ganz schön.
Müsste man sich also auch noch Lösungen überlegen, um da jetzt eben nicht ein Ungleichgewicht in der Belastung zu schaffen, ne?
Genau, es gibt aber auch zum Beispiel das System Stockholm, das ist viel, viel günstiger. Das kommt ein bisschen, in Stockholm kommt es ein bisschen drauf an, was du für ein Auto hast und wann du reinfährst. Das ist ein relativ komplexes System. Aber das sind irgendwie dann eher so 1-2 Euro pro Übertritt von diesen Messstationen. Das ist schon mal eine ganz andere Sache.
Oder man koppelt es zum Beispiel auch an den öffentlichen Nahverkehr, ne? Das habe ich auch gelesen, das gibt's auch.
Genau, das ist auch eine Überlegung, die in Baden-Württemberg irgendwie ein bisschen im Gespräch ist, dass man statt einer Gebühr zu bezahlen quasi ein Ticket für den Nahverkehr kaufen muss, dass das Geld sofort an den Nahverkehr gibt. Und das ist auch eine Idee dahinter, ne? Dass eben für dieses viele Geld, was da eingenommen wird, je nachdem, ob man eben wie in London jetzt 30 Euro nimmt oder in Stockholm so 1,50, kommt ja unterschiedlich viel Geld dabei rum. Und dieses Geld kann dann auch in zum Beispiel Ausbau von Bürgersteigen investiert werden oder in besseren Nahverkehr. Weil das ist ja auch irgendwie, soll ja Sinn der Sache sein, dass mehr Leute zum Beispiel mit der Bahn fahren, was ja auch nur funktioniert, wenn die Bahn irgendwie pünktlich ist und Spaß macht und nicht aus allen Nähten platzt, wenn auf einmal niemand mehr mit dem Auto fährt.
Ja, sind wir wieder bei dieser alten Debatte, ne? Dass da eben ein paar Dinge einfach auch noch gleichzeitig passieren müssen und jetzt eine City-Maut allein nicht die Lösung ist. Zumal du sagst jetzt London seit 2003, also ich war jetzt gerade noch mal da und ich muss dir sagen, da gibt's immer noch Stau. Und die Innenstadt ist immer noch voll. Also man kann man sich schon auch mal fragen, was bringt das überhaupt?
Das ist in London ein ganz interessanter Kreislauf. Da gibt es nämlich Leute, die einfach sagen so, ja, es gibt nicht weniger Stau, aber es gibt tatsächlich weniger Autos in der Innenstadt. Der Stau ist nur deswegen mehr geworden, weil gleichzeitig mehr investiert wird in die Innenstadt. Also es werden zum Beispiel die Bürgersteige breiter gemacht von dem Geld, was durch die Charge eingenommen wurde. Deswegen ist einfach jetzt weniger Platz da und gleichzeitig weniger Autos.
Ja, würde ich sagen, ist aber ein kleiner Denkfehler dann gewesen, ne? Das Geld da rein zu investieren. Oder
in Stockholm ist es ein bisschen anders. Da war die Idee eben nicht, dass man mehr Geld einnimmt. Deswegen ist die auch so günstig, die Gebühr. Sondern die Idee war, dass man einfach weniger Autos in die Innenstädte kriegt. Und das hat sich tatsächlich, da hat es funktioniert. Da sind jetzt ungefähr 20% weniger Autos in der Rush Hour. Und diese Gebühr in Stockholm ist sehr beliebt. Das ist jetzt bei 70% der Leute sind irgendwie dafür, halten diese Gebühr für eine gute Sache, weil sie eben dadurch einfach weniger Verkehr haben zur Rush Hour. So, das macht sich ja auch für Autofahrer, Autofahrerinnen bemerkbar, dass sie einfach entspannter zur Arbeit kommen morgens.
Klar, also Verbote sind wahrscheinlich per se jetzt für alle irgendwie nicht, dass sie Juhu schreien oder so, aber dass wir ein Problem haben, auch in deutschen Innenstädten mit dem Verkehr, da würden ja wahrscheinlich die wenigsten sagen, dass das nicht so ist. Jetzt ist das ein Vorschlag der Berliner Verkehrssenatorin. Wir wissen aber auch, der Bundesverkehrsminister, der war jetzt in der Vergangenheit ja nie so ein großer Fan von Verboten und auch von der City-Maut nicht. Und nu, wie wird sich das jetzt weiterentwickeln?
Das ist so ein bisschen die Frage. Also auch der Städtetag hat ja nur gesagt, dass sich wahrscheinlich die Bundespolitik erst damit beschäftigt, wenn es wirklich eine Stadt gibt, die sagt, ja, wir wollen das jetzt testen. Also wenn jetzt zum Beispiel Berlin sagt, wir werden das tatsächlich ausprobieren wollen, schafft bitte einen rechtlichen Rahmen dafür, dann wird sich das Verkehrsministerium damit beschäftigen müssen. Aktuell ist so zwischen vor 2 Jahren wurde das gefordert und jetzt nicht viel passiert. Also wir haben auch noch keine Rückmeldung bekommen vom Verkehrsministerium, wie es da aussieht. Aber Scheuer hat sich auf jeden Fall schon mal zu Verboten und irgendwas, was Autofahrer beschränkt, geäußert. Und er meint, eben ist es nicht sein Politikstil. Er ist gegen Verbote und gegen Einschränkungen.
Wir lassen das einfach mal so stehen. Und ich sage für den Moment danke, Ramona. Wir bleiben mal dran, was aus dieser Idee eigentlich so wird. Und kurz bevor dieser Podcast dann online geht, im Netz landet, hat das Verkehrsministerium der Kollegin tatsächlich bestätigt. Andreas Scheuer sagt, das ist nicht mein Weg mit dieser City-Maut, mit diesen Verboten, mit diesen Vorschriften. Wir bleiben dran, mit welchem Weg er das Problem dann in den Griff bekommen will. Heute wird das leider nichts mehr. Der Tag ist jetzt auch voll. Danke fürs Hören und tschüss.